Schwarz-Weiß, der Geht's-nicht-auch-anders-Podcast mit Florence Bukowski-Schekete und Marion Kuchenny. Präsentiert von der Deutschen Bahn.
Als weltoffene Arbeitgeberin bekennt sich die Deutsche Bahn zur Vielfalt und positioniert sich klar gegen Rassismus.
Und Haas Publishing.
Hallo ihr Lieben, hier ist Florence vom Podcast Schwarz-Weiß. Es geht auch anders. Ja, und in diesem Podcast sprechen wir ja nun schon über viele, viele Folgen über Alltagsrassismus. Wir sprechen darüber, wie man mit alltagsrassistischen Situationen umgehen kann, aber auch, wie man sie verhindern kann, wie man ein Verbündeter sein kann, wie man sich aber auch schützen kann. Und heute habe ich mir einen Gast eingeladen, der sehr, sehr spannend ist. Und warum ist er spannend? Weil mein Gast, es ist die Madeleine. Ja, mein Gast arbeitet tagtäglich mit Nachrichten. Sie muss schauen, was wird eingespielt und was nicht, was wird aufgenommen in den Nachrichten und was wird vielleicht aber auch ignoriert. Liebe Madeleine, danke, dass du heute hier mein Gast bist.
Ja, Florence, erstmal vielen Dank auch von mir. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde, dass ich dabei sein darf bei diesem spannenden Podcast, diesem Projekt, was du hier schon seit einer ganzen Zeit lang machst.
Und du hast einen Arbeitsbereich, der sehr, sehr spannend ist. Magst du uns mal erzählen, was du genau machst? Du bist beim Mannheimer Morgen, aber was genau machst du da?
Ja, ich bin beim Mannheimer Morgen Nachrichtenchefin. Das heißt, ich bin Teil des Nachrichtenteams und unsere Aufgabe ist es eigentlich so, im Nachrichtenalltag die Fäden in der Hand zu behalten. Das heißt, wir behalten im Blick, welche Informationen uns erreichen und das ist eine ganze Menge. Wie wir diese Information aufbereiten, was wir noch brauchen und wie wir sie dann auch wieder für unsere Leser und Leserinnen ausspielen. Und vielleicht kann ich an der Stelle auch sagen, dass Mannheimer Morgen ja eine Tageszeitung ist, aber in den letzten Jahren ja auch noch zu viel mehr geworden sind. Wir haben also nicht nur unsere Tageszeitung, wir haben auch unser E-Paper, wir haben ein Nachrichtenportal, wir haben unsere News-App, Newsletter, wir produzieren auch Podcasts. Und außerdem haben wir immer mehr Bewegtbild, haben einen Kanal auf YouTube, sind in sozialen Netzwerken unterwegs. Und all das muss aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, es gibt unheimlich viele Geschichten, die sich hier in der Metropolregion Rhein-Neckar in Mannheim ereignen. Und die spielen wir dann aber auch unterschiedlich aus auf den verschiedenen Kanälen.
Und da gibst du mir jetzt ein Stichwort, viele Geschichten. Ich habe mich gefragt über diese vielen Folgen dieses Podcasts, wo wir ja auch den Slogan haben, reden und zusammen. Ich habe mich irgendwann, ich kann schon fast sagen, dabei ertappt, zu fragen, möchte die Gesellschaft eigentlich noch über diese Themen der Diversität reden? Oder werden die Ohren vielleicht schon teilweise auch zugeklappt? Das ist so ein erschreckender Gedanke, den ich hatte. Und deshalb habe ich dich ja auch eingeladen und wollte genau über dieses Thema mit dir sprechen. Wie siehst du das? Wie empfindest du das aber auch? Wie erlebst du das?
Also es ist tatsächlich nicht sehr einfach, das einzuschätzen. Ich glaube, man könnte sogar wissenschaftliche Arbeiten darüber schreiben. Man könnte wirklich auch Meinungsumfragen machen. Die müsste man aber auch in regelmäßigen Abständen machen, weil diese ganze Entwicklung sehr im Fluss ist. Ich glaube tatsächlich, dass es Abwehrhaltungen gibt bei einigen Personen in der Gesellschaft. Es ist schwer zu beziffern, wie viel Prozent der Gesellschaft das einnimmt, aber wir nehmen die sehr deutlich wahr. Es gibt aber auch Diskussionsbereitschaften, die es früher nicht gab. Und ich glaube, diese ganzen Diskussionen sind oft auch einfach ein bisschen anstrengend. Aber das müssen sie, glaube ich, auch sein, dass eine Gesellschaft sich weiterentwickeln kann. Manche Diskussion wirkt auch sehr aufgeregt, aber wenn man dann mal zurückblickt, dann hat sie sich auch beruhigt und hat was bewirkt. Deswegen kann ich dir diese Frage nicht zur vollsten Zufriedenheit beantworten, weil ich glaube, es ist einfach noch im Fluss. Aber es ist ein Thema und auch ein gutes Thema, darüber zu sprechen, was das bedeutet, wie die Aufnahmebereitschaft ist.
Weil im Moment, gerade in der Adventszeit, ist jetzt ein Thema aufgebrochen, wo ich dachte, ach du lieber Gott, ich wusste gar nicht, dass es dieses Thema überhaupt gibt, ja. Und zwar wird da seit 2 Wochen, also eigentlich seitdem die Weihnachtsmärkte wieder offen sind, wird über ein Thema gesprochen. Ich sag immer, das ist Kaber mit Sahne und Schuss. Warum regen wir uns darüber auf? Ja, aber ich weiß jetzt, warum wir uns darüber aufregen und das war mir bislang wirklich nicht klar, weil dieses Getränk Lumumba genannt wird. Und Lumumba ist ein Freiheitskämpfer, der aufgrund seines Tuns dann irgendwann erschossen wurde. 1925 geboren, also fast vor 100 Jahren, und ist dann 1961 durch ein Erschießungskommando verstorben. Und nach diesem Mann wird dieses Getränk genannt. Und ich finde, zu Recht sagen da Betroffene, also schwarze Menschen, hey, was soll das? Warum wird dieses Getränk nach diesem Mann benannt? Was ist da der Hintergrund? Und bitten darum, das zu ändern. So, und dann passiert genau das, was du ja auch angesprochen hast. Jetzt sind wieder ganz viele Menschen aufgeregt. Man darf ja gar nichts mehr sagen. Will man uns jetzt auch das noch verbieten? Wie hast du das erlebt von Nachrichtenseite aus?
Ja, also dieses Thema, was du jetzt konkret ansprichst, haben wir tatsächlich mit ein bisschen Verspätung aufgenommen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein Thema in Mannheim war. Wir haben es nicht so erlebt. Dann geschah es ja, dass die Stadt Frankfurt die Schausteller oder die Budenbesitzer gebeten hat, nicht mehr mit diesem Namen das Getränk zu verkaufen. Und damit wurde es ein nationales Thema, hat auch Mannheim erreicht. Und Mannheimer Weihnachtsmärkte sind natürlich für die Adventszeit auch sehr wichtig. Und ein junger Kollege von mir ist gestern gerade auf den Weihnachtsmarkt gegangen und hat sich mal umgehört. Also jetzt muss man sagen, ich habe heute kurz mit ihm gesprochen, ihn gefragt, wie das war, das Thema zu recherchieren. Und er ist tatsächlich auf das gestoßen, was du beschrieben hast, eigentlich so ein bisschen Abwehrhaltung. Keine Feindseligkeit, nicht, dass jemand gesagt hat, wollen die uns jetzt alles verbieten, das nicht. Aber schon keine große Bereitschaft, über das Thema zu diskutieren, sagen wir das mal.
Und waren das die Schausteller oder waren das die Gäste auf dem Weihnachtsmarkt?
Das waren die Schausteller. Und ich habe ihn auch gefragt, wie Personen reagiert haben, die drumherum waren. Aber er hat da jetzt nicht so eine große Diskussionsbereitschaft wahrgenommen. Da kann man daraus sagen, es ist kein Thema in Mannheim. Aber das ist ja immer so das Problem mit diesen Mehrheitsgesellschaften, ne? Dass es ja auch nicht ausreicht, wenn die Mehrheitsgesellschaft definiert, es ist kein Thema. Damit will doch niemand was Böses, sondern das eben auch, was du gesagt hast, also bei den Personen, die von Alltagsrassismus betroffen ist, dass deren Empfinden eben auch eine ganz wichtige Rolle, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle bei solchen Themen spielen kann. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema jetzt nicht so bei uns diskutiert worden ist, was aber schon in Mannheim diskutiert worden ist, hast du ja auch damals mitbekommen, ist diese Sarotti-Figur. Da war ja eine ganz, ganz aufgeregte Diskussion im Mannheimer Kapitol. Darf diese Sarotti-Figur da jetzt stehen bleiben oder nicht? Sie wurde zwischenzeitlich verhüllt. Dann wurde sie mit Flyern, die daneben ausliegen, und einem Schild ein bisschen wie im Museum dargestellt. Wir hatten auch noch eine andere Diskussion in Ludwigshafen mit so einem Mural. Da ging es auch um so eine Sarotti-Figur. Und ganz großes Thema war natürlich auch das AWO-Frauenballett.
Oh ja, da erinnere ich mich auch noch sehr dran. Da wurde ich auch sogar zu diesem Thema interviewt und hatte wirklich versucht, ein mehrperspektivisches Interview zu geben. Und es gab dann aber trotzdem noch Menschen, die mir schrieben, was mich dann wirklich auch irgendwo verärgert hat, weil ich gedacht habe, hey, ich kann nichts dafür, wenn du ein mehrperspektivisches Interview nicht verstehst. Also dann lass mich gerade in Ruhe damit, ja? Also entweder du liest es und liest es so oft durch, dass du es kapierst, aber schreib mir bitte jetzt hier nicht irgendwelche komischen Kommentare. Und ein Kommentar war, Sie sind ja eigentlich eine intelligente und gut aussehende Frau, warum sprechen Sie über sowas oder so, ja? Wo ich dann gedacht habe, okay, kann weg, ja? Aber warum meinst du, ist es so, dass die Menschen dann doch gleich in so eine Abwehrhaltung gehen und nicht bereit sind, darüber nachzudenken oder den Eindruck haben, man würde ihnen etwas wegnehmen wollen?
Das ist keine triviale Frage. Ich kann da auch nur Vermutungen haben. Ich glaube nicht, dass es nur ältere Menschen betrifft, aber ich glaube, bei vielen älteren oder mittelalten Menschen, die haben Begrifflichkeiten ihr Leben lang benutzt und sind damit so auch irgendwie verwoben. Und die haben wirklich das Gefühl, man will ihnen was wegnehmen. Manche erinnern sich auch an ihre Kindheit. Pippi Langstrumpf, auf einmal hat die einen Südseekönig als Papa. Das ist dann wahrscheinlich doch das Gefühl, dass Liebgewonnenes verloren geht. Jetzt sprechen wir ja heute in diesem Podcast darüber, ob man darüber diskutieren soll und vielleicht wie man diskutieren soll. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass Diskussionen, wenn sie im persönlichen Raum stattfinden, die Menschen viel leichter bereit sind, sich in Gegenüber einzudenken, in andere Sichtweisen einzudenken. Und dann hat es vielleicht doch auch nicht mehr so viel mit Alter zu tun, sondern eben genau mit dieser Bereitschaft, sich auf was Neues einzulassen. Und da haben wir leider heute eigentlich dieses Phänomen, dass viele Diskussionen in sozialen Netzwerken ausgetragen werden, die mehr als Brandbeschleuniger als wirkliche Diskussionsplattform dienen.
Jetzt hast du gesagt, ein Kollege von dir ist gestern auf den Weihnachtsmarkt gegangen und hat versucht, darüber zu sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein weißer Kollege war, ja? Das heißt, ein weißer Kollege spricht mit weißen Schaustellern über ein Thema, was in die Kategorie Alltagsrassismus fällt. Also nicht betroffene Menschen sprechen über ein Thema, was sie nicht betrifft. Das ist natürlich interessant, eine interessante Konstellation. Es wäre jetzt mal interessant gewesen zu sehen, was wäre gewesen, wenn es ein schwarzer Kollege gewesen wäre oder auch, wenn der Kollege, der dieses Thema aufgenommen hat, auch mit schwarzen Menschen gesprochen hat. Das hat er sicherlich nicht, ne?
Da hast du absolut einen Punkt. Auch darüber habe ich mit meinem Kollegen gesprochen. Er hat auch auf dem Weihnachtsmarkt selbst geschaut, ob er Personen sieht, die jetzt mit einem sichtbaren Migrationshintergrund vor Ort sind, war jetzt an dem Nachmittag dann noch nicht so voll und noch nicht da. Er wollte sich aber auf jeden Fall noch an andere Stellen wenden. Ich kann ihm aber gerne nochmal, weil er sicher daran sitzt, auch nochmal das sagen, dass du das in dem Podcast angesprochen hast. Und vielleicht hast du ja auch nochmal Ansprechpartner, mit denen er sich in Verbindung setzen kann.
Und die Frage, die sich mir natürlich auch stellt als schwarze Person, ist es überhaupt von Belang, ob die Mehrheitsgesellschaft es jetzt gut findet, dass man dieses Getränk umbenennt oder nicht? Sondern sind es nicht die Menschen, die betroffen sind, die hier die Deutungshoheit haben?
Also das ist meiner Meinung nach etwas, was trotzdem die Gesellschaft ausverhandeln muss. Ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, eben ins Gespräch zu gehen. Ich habe beim Mittagessen mit einer Freundin gesprochen, erzählt, dass ich zu dem Podcast gehe. Und dann hat sie gesagt, ja, also ich als schwarze Person würde ja so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kannst du halt nicht wissen. Das ist, glaube ich, dieser Punkt, dass man auch ein bisschen akzeptieren muss, dass man sich in manche Positionen nicht komplett reindenken kann, weil man nicht ein Leben geführt hat. Es ist aber trotzdem gut, sich reindenken zu wollen und ins Gespräch zu gehen. Aber da darf man natürlich nicht nur unter Weißen darüber reden, wie man das sehen würde, sondern muss miteinander im Kontakt sein. Ich glaube tatsächlich, dass das Erleben der von Alltagsrassismus betroffenen Menschen einen extrem hohen Stellenwert haben muss. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch wichtig ist, dass diese Personen eine gewisse Offenheit zeigen, trotz der Verletzungen, die sie vielleicht in ihrem Leben hatten, sich mal anzuhören in einem respektvollen Gespräch. Natürlich, warum andere Menschen Probleme damit haben. Auf den ersten Eindruck kann man doch sagen, ist doch egal, wie du dieses Getränk nennst, solange es niemanden verletzt. Dann nennst du doch so, dass es einfach niemanden verletzt.
Wer bestimmt aber, ob es verletzt oder nicht? Und sind das nicht Relativierungen? Ich sage, es sind Relativierungen. Und kann jemand Weißes mir praktisch sagen, ob mich das verletzt oder nicht?
Das auf keinen Fall. Also dann hast du mich falsch verstanden. Bestimmen, wer verletzt wird, also die Person, die sagt, ich bin verletzt, ist verletzt, ja? Das muss einfach stehen bleiben. Aber nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, war, dass es trotzdem, hoffe ich, interessant sein könnte, wenn jetzt zum Beispiel du zu einer Person gehst, die sagt, mir ist es aber wichtig, das so zu nennen, und sie einfach fragst, erklär mir doch mal, ich würde es wirklich gerne nachvollziehen, erklär mir doch mal, was da in dir vorgeht. Das fände ich eigentlich schön, aber ich weiß nicht, sag du mir, ist das unpassend? Also wie nimmst du das wahr?
Ich finde es spannend, was du sagst, und ich glaube, es kommt immer auf die Person selbst drauf an. Also möchte ich wirklich erfahren, warum mein Gegenüber jetzt zum Beispiel dieses Getränk so nennt oder eine andere Süßigkeit entsprechend so nennt? Will ich das erfahren? Tut mir das gut? Oder sage ich einfach, bitte nenn diese Sache so nicht, weil es tut mir nicht gut? Also ich jetzt persönlich, ich arbeite jetzt ja nun seit Jahren mit diesem Thema. Und ich sage, ich bin ein wandelndes Cultural Awareness Seminar, ja, und ich gehe auf die Metaebene. Ich kann damit anders umgehen, aber es gibt viele schwarze Menschen, viele POCs, die sagen, ich bin des Diskutierens müde. Ich möchte nicht darüber diskutieren, warum mich etwas verletzt, sondern ich sage einfach, es verletzt mich. Und bitte höre es, nimm es wahr und mache es nicht mehr. Das ist so die eine Seite. Und trotzdem nochmal zurück zu der Anfangsfrage. Du hast ja auch richtig gesagt, ihr spürt als Medienmacher so eine gewisse Ermüdung des Diskutierens. Jetzt frage ich dich, geht ihr auf alle Punkte, die ihr so gesellschaftlich wahrnehmt, ein? Du hast auch gesagt, dieses Thema ist ein bisschen verspätet zu euch gekommen. Geht ihr auf alles ein oder gibt's auch die Gefahr, dass manches inflationär dann wird und dass die Leute einfach nicht mehr zuhören?
Wir gehen nicht auf alles ein. Was unser journalistisches Hauptkriterium ist, ist immer die Relevanz. Also ist ein Thema relevant für die Menschen in Mannheim und der Region oder hat ein Thema eine Relevanz für sie, betrifft es sie? Und da ist es dann natürlich sehr wichtig, was du vorhin auch gesprochen hast. Ein weißer Journalist geht auf den Weihnachtsmarkt, redet mit einem weißen Markthändler über das Thema. Ist es natürlich unheimlich wichtig für Redaktionen, aber ich würde sagen für alle Institutionen, Firmen, dass sie möglichst divers aufgestellt sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Herkunft, damit meine ich auch Religion, damit meine ich auch Geschlecht, damit meine ich auch sexuelle Orientierung. Weil wenn wir alle zugleich sind in einer Redaktion, in einer Firma, in einem Betrieb, dann gibt es das Risiko, dass wir Sachen als relevant einschätzen und andere nicht erkennen, die trotzdem relevant sind für ganz viele Menschen, die hier leben, in Mannheim und der Region. Und das ist eine Aufgabe, an der wir arbeiten müssen, auch unsere Diversität noch zu erhöhen. Habe ich damit deine Frage beantwortet?
Ja, und zwar noch darüber hinaus. Nämlich genau das ist der Punkt. Nicht nur, was kommt rein für Themen und wie können wir die in irgendeiner Form aufarbeiten, sondern welche Haltung haben wir auch in der Redaktion? Dein Kollege hat eine positive Haltung, davon gehe ich jetzt mal aus. Und es war für ihn jetzt zunächst mal eine Recherchearbeit. Aber wenn er weiter daran arbeitet oder auch betroffene Menschen fragt, dann bringt er da ja auch beide Perspektiven, die dann irgendwo abgedruckt oder bei euch auf die Plattformen kommen, ja. Wie geht ihr dann mit Reaktionen von außen um? Ihr kriegt ja viele Leserbriefe oder eben auch Reaktionen auf eurem Insta-Kanal. Moderiert ihr das dann?
Ja, das machen wir und das müssen wir. Also wenn wir jetzt erstmal unser Printmedium anschauen, haben wir eine Leserbriefseite und auf dieser Leserbriefseite veröffentlichen wir sehr viel. Solange nach unseren Kriterien es respektvoll trotzdem ist, also nicht beleidigend, eher verletzend und so weiter. Bei sozialen Netzwerken ist es so, dass wir eine automatisierte Moderation schon mal haben. Wir werden praktisch informiert, wenn da auffällige Inhalte sind. Aber ganz viel muss auch noch persönlich gemacht werden. Interessant ist auch, dass die sozialen Netzwerke teils sehr unterschiedlich funktionieren. Ich nehme jetzt mal ein Thema, was jetzt nicht Alltagsrassismus ist, aber wir hatten jetzt kürzlich das Thema queerfreundliche Arztpraxen. Das Thema ist auf Instagram super gut gelaufen. Wir haben Herzchen bekommen, wirklich also tolle Resonanz. Und auf Facebook ist die Welt untergegangen, das christliche Abendland. Ganz unterschiedliche Reaktionen. Also auch da müssen wir natürlich aufpassen, wo und wie wir unsere Informationen stellen. Wir haben es auch schon so gemacht, dass wir die Kommentarfunktion ganz ausgestellt haben, weil das einfach personell nicht mehr handelbar war. Da sind wir auch in die Offensive gegangen. Carsten Kammholz, unser Chefredakteur, hat dann auch erklärt, warum wir in diesem Fall die Kommentarfunktion ausgestellt haben.
Das ist auch, denke ich, sehr gut. Oder auch die Person, über die vielleicht berichtet wurde, irgendwann möchte diese Kommentare dann nicht mehr lesen. Ich persönlich, ich lese keine Kommentare mehr, wenn ich irgendwo interviewt wurde und dann das eben veröffentlicht wurde im Internet. Ich lese die Kommentare nicht mehr. Und das habe ich auch schon bemerkt, was du gesagt hast, dass auf LinkedIn und auf Facebook und auf Instagram ganz andere Reaktionen auf diese Themen sind. Gerade wenn es so öffentliche Diskussionen sind. Die Frage, auf was reagiert man und auf was nicht, habe ich mir natürlich auch gestellt, weil von mir hat man erwartet, dass ich Stellung beziehe zu dem kakaohaltigen Getränk mit Sahne und Schuss, ja? Und ich habe dann erst gedacht, ja, ich muss aber wissen, worüber ich rede. Erstens habe ich es noch nie getrunken, gut, das ist jetzt auch nicht wichtig, aber ich muss dann Hintergrund wissen und habe dann wirklich erstmal recherchiert, um mich dann einmal auf Instagram tatsächlich zu äußern und zu sagen, wo ist das Problem? Nennen wir es doch einfach anders. Es könnte doch so einfach sein. Aber ich überlege schon auch, wo reagiere ich? Denn ich möchte nicht, dass das, was ich sage, ja im Nichts endet, weil die Leute denken, oh nee, nicht schon wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Überlegung auch bei euch in der Redaktion vorhanden ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt vielleicht nochmal zu dir. Bist du denn auch zu dem Ergebnis gekommen, dich bei manchen Diskussionen nicht einzuschalten, keine Interviews zu geben?
Interviews habe ich bisher immer gegeben. Und wenn ich zurückgehe zu den tanzenden AWO-Frauen, da wurde ich ja auch um ein Interview gebeten. Das habe ich sofort gegeben. Ich wurde dann gefragt, ob ich an einer Podiumsdiskussion teilnehmen möchte, auf der Bundesgartenschau. Und da habe ich dann erst gesagt, nein, das möchte ich nicht. Weil einfach die Reaktionen auf das Interview, ja, ich möchte schon fast sagen, da war ich pikiert, da war ich beleidigt, weil ich gedacht habe, hey, ich habe mir so viel Mühe gegeben, dann kommen trotzdem so dappische Reaktionen. Und dann habe ich zuerst gesagt, nee, und dann dachte ich, Moment, da setzen sich aber viele Menschen auf das Podium oder auch im Vorfeld schon, haben sich viele Menschen mit diesem Thema beschäftigt, weiße Menschen. Und ich bin jetzt pikiert und sage, nö, da setze ich mich nicht auf das Podium. Echt, das geht nicht. Und dann habe ich angerufen und gesagt, ich komme, ich mache das, weil es kann nicht sein, dass Sie sich alle einsetzen. Der Fabian Burstein war da ja ganz vorne dran und ich setze mich da irgendwie beleidigt aufs Sofa. Ja, und dann habe ich es gemacht, tatsächlich. Ich lasse mich aber auch nicht vor den Karren spannen. Also es ist jetzt nicht jedes Thema, wo ich was zu sagen muss. Es sind Bildungsthemen, ja, und natürlich gesellschaftlich wichtige Themen. Aber bisher wurde ich auch nie zu Themen gefragt, wo ich gedacht habe, oh Leute, muss jetzt nicht sein.
Aber das ist ja auch das Interessante, dass auf den ersten Blick manches Thema so trivial und banal wirkt. Aber wenn man dann halt reinschaut, ist es halt doch nicht mehr so banal. Also ich meine, bei diesem Kakaogetränk ist es ja auch so. Den ersten Blick denkt man, also ich habe ja gar nicht gewusst, woher das kam und wo dieser Name herkommt. Aber wenn man dann diese Geschichte, die du uns vorhin erzählt hast, wenn man die sich nochmal anhört, dann denkt man, meine Güte, wie kann man denn ein Getränk auf einem Weihnachtsmarkt so benennen?
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch hier in unserem Podcast gerne nochmal betonen möchte. Bevor wir komplett empört über etwas sprechen, müssen wir natürlich wissen, worüber wir sprechen. Also es ist immer wichtig, sich Hintergrundinformationen zu holen, um dann gezielt über diese Themen sprechen zu können, vielleicht auch dann die Menschen überzeugen zu können, warum es nicht gut ist, ein Getränk nach so einer Person zu nennen und eben auch zu überlegen, wo ist der Sinn? Was mich noch interessieren würde, welche Erfahrung machst du, was das Alter angeht? Du hast vorhin gesagt, naja, es sind Menschen, die vielleicht älter sind oder mittelalterlich sind, ja? Also die Babyboomer könnten es sein oder eben auch noch älter und die das Gefühl haben, man nimmt ihnen etwas vielleicht aus ihrer Kindheit. Kann man das wirklich so kategorisieren? Ist dann die Generation X, die Generation Z, reagieren die anders?
Ja, es wäre ja so schön, wenn es einfach rauswachsen würde.
So ist es.
Ja, ich fürchte, dass es nicht so ist. Ich habe ja auch vorhin schon mal gesagt, dass es vielleicht mehr mit der Bereitschaft, sein eigenes Verhalten zu hinterfragen und sich auf andere Perspektiven einzulassen, zusammenhängt. Aber du bist Pädagogin. Du weißt wahrscheinlich viel mehr zu dem Thema zu sagen, ob junge Menschen da offener sind. Es ist ja auch ein wichtiger Punkt deiner Arbeit, eben gegen Alltagsrassismus von klein auf vorzugehen. Hast du das Gefühl, man kann da viel mehr bewirken oder... Ich meine, du bist ja bestimmt auch mit älteren Menschen im Gespräch über diese Themen. Was ist denn da dein Eindruck? Ich kann das gar nicht selbst so sagen.
Ja, jetzt ist es bei mir so, wenn Menschen zu mir auf die Lesungen kommen, dann haben die ja erstmal sowieso eine generelle Bereitschaft, sonst würden sie gar nicht kommen. Das ist mal so die erste Beobachtung, aber natürlich erlebe ich auch dieses, man will uns was nehmen, oh, man kann es auch übertreiben, ja. Also wirklich recht negative Reaktionen. Und bei den Jüngeren, ich hatte einen Lehrauftrag in der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Das war ein ganz anderes Ansetzen. Die hatten eine ganz andere Offenheit, wobei ich nicht grundsätzlich sagen möchte, dass ab einem bestimmten Alter die Offenheit nicht mehr da ist. Ich denke, ja, bei den Jüngeren, da kommt man nochmal auf andere Haltungen, aber ich bin ganz entzückt von den Menschen, die zu mir in die Lesungen kommen und das sind wirklich Ü60 Menschen, ja, zum Teil über 80, ja, die sagen, wir möchten es verstehen. Ich denke auch, wenn man miteinander spricht, vis-à-vis, dann ist vielleicht nochmal die Reaktion auf manche Themen nochmal anders, als wenn Menschen untereinander sprechen. Weißt du, wie ich meine? Also ich erlebe es seltener, dass jemand mir ins Gesicht sagt, gut, ist mir schon mal passiert, Sie nehmen es viel zu genau mit Ihrer Interkulturalität, hat mir auch schon mal jemand gesagt. Aber dann denke ich, okay, look who's talking, ist egal. Aber trotzdem, ich begegne vielen Menschen auch, die sagen, okay, ja, dann muss ich mal überlegen, ist mir zwar jetzt nicht bewusst, warum das jemanden schmerzen könnte, aber das ist ja schon mal gut, ne, wenn die Menschen zumindest mal innehalten. Aber ich lese viel auch auf Facebook, auf anderen, so nach dem Motto, naja, jetzt will man uns das wegnehmen. Was sind so deine Visionen, gerade auch als Medienmacherin? Glaubst du, dass das im Moment eine Phase ist, wie diese Veränderungskurve? Wir sitzen im Tal der Tränen und nach der Veränderungskurve ist es ja so, wir gehen wieder raus, wir entwickeln uns fort. Oder denkst du, nee, in 20 Jahren diskutieren wir immer noch auf diesem Level?
Das sind jetzt fast mehrere Fragen. Ich versuch's mal aufzudrösen. Also Tal der Tränen. Ich verstehe das sehr gut, dass du das wahrnimmst. Ich würde aber trotzdem sagen wollen, es hat sich doch eigentlich auch einiges getan in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten. das Beispiel N-Wort, was ja wirklich noch vor nicht so allzu vielen Jahren verwendet wurde, auch in der Literatur stand. Pippi Langstrumpf hatten wir vorhin. Ich glaube, das ist mein Eindruck, wenn ich nicht zu sehr in einer Bubble verkehre, dass es Konsens ist, dass dieses Wort nicht mehr verwendet ist. Und dass es auch Konsens ist, dass eben nicht die Menschen, die sagen, ist doch nicht so gemeint, hier das Sagen haben, sondern dass man wirklich begriffen hat, das verletzt Menschen. Dieses Wort ist entstanden in einer Zeit und transportiert so viel. Das ist gut und richtig, dass es nicht mehr verwendet wird. Und das ist auch, würde ich sagen, nahezu Konsens. Also insofern Teil der Tränen. Diese Träne haben wir hinter uns gelassen. Aber natürlich hast du recht, es gibt auch ganz unerfreuliche Entwicklungen. Wenn ich dann denke an die White Supremacists in den USA und leider nicht nur dort, also schlimm genug dort, aber nicht nur dort, das kann einem natürlich Angst machen, macht auch mir Angst, was sich da entwickeln könnte. Aber ich bin ein positiver Mensch und ich habe eigentlich das Gefühl, dass man vielleicht manchmal zwei Schritte vor und einen zurückgeht und sich die Sachen doch gut entwickelt haben, jetzt in meiner Lebenszeit, sage ich mal. Aber ich glaube nicht, dass wir, das hast du auch angesprochen, dass wir in einigen Jahren nicht mehr über diese Themen diskutieren müssen. Also ich glaube, die kommen immer wieder und es kommen immer neue. Und auch wir als Medien werden immer diese Herausforderung haben, uns den gesellschaftlichen Entwicklungen zu stellen. Und es wird immer Gruppierungen, Gruppen geben, die eine Form von Alltagsrassismus oder Ausgrenzung erleben. Und daran müssen wir immer weiter arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir das als Menschen hinter uns lassen können.
Ja, es wäre schön, aber auch ich denke sehr positiv, obwohl mir manches trotzdem Sorgen macht, denke ich auch, wir haben uns weiterentwickelt. Was mir gut gefällt, was du eben gesagt hast, zwei Schritte vor und ein zurück. Manchmal denke ich, wir machen dann auch drei zurück und müssen dann wieder mal vier vormachen. Und mit dem Tal der Tränen meine ich auch so ein bisschen die Menschen, die so festhalten wollen an Althergebrachtem, ja. Aber ich denke auch, wir entwickeln uns und jede Entwicklung bringt natürlich eine Unruhe rein. Das ist ganz klar. Und diese Unruhe müssen wir aushalten, aber nicht im Sinne von aushalten, naja, dann entwickeln wir uns wieder zurück, sondern aushalten im Sinne von, wir entwickeln uns weiter. Die betroffenen Menschen, und das betrifft alle Diversitätsdimensionen, sind nicht mehr still und nehmen es nicht mehr einfach hin, dass was passiert. Und das ist etwas, was die Gesellschaft ja ertragen muss, dass die Menschen nicht mehr still sind, sondern sagen, wir sitzen mit am Tisch und wir warten nicht, bis ein Platz frei wird, sondern wir kommen und wir drängeln uns gegebenenfalls auch rein an den Tisch, weil wir wollen gleichberechtigt an diesem Tisch der Gesellschaft mitsitzen. Ja, ihr Lieben, das war wieder eine Folge, bei der wir mal nachgedacht haben, wie gehen wir eigentlich mit den Themen um, die ja vielleicht nicht bei allen Konsens sind, die aber notwendig sind, dass wir sie besprechen, sei es Alltagsrassismus oder jede andere Art von Diskriminierung. Ihr findet unseren Podcast wie immer überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn ihr im Zug fahrt, dann schaut bitte auf zugportal.de. Wenn ihr ICE fahrt, bitte auch dort in dem Entertainment-System, denn da ist unser Podcast auch zu finden. Und wer lieber liest, der geht in die Buchhandlung und kauft sich das Buch Schwarz-Weiß, es geht auch anders, Gespräche über Alltagsrassismus. Ich habe mich sehr gefreut, die Madeleine Bierlein vom Mannheimer Morgen, sie ist Nachrichtenchefin, hier bei mir zu haben. Vielen lieben Dank, liebe Madeleine, und eine gute Zeit.
Ja, vielen Dank, Florence. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und uns allen noch eine schöne Adventszeit und einen schönen Jahresausklang.
Das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Das war Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast mit Florence Brokowski-Schekete und Marion Kucheni. Mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Bahn, Fotoartist Charles Schrader und Haas Publishing.